Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Jossi Wieler, Schweizer Opern- und Theaterregisseur. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Wenn man über Sie liest, dann denkt man, Sie seien fast Stuttgarter Kulturgut. Seit 2011 nämlich gehören Sie als Intendant zur Stuttgarter Staatsoper. Sie haben auch vorher schon hier inszeniert. Sie haben viele Häuser besucht, haben Regiearbeit gemacht. Sie haben auch den Baden-Württembergischen Kulturpreis bekommen. Und jetzt haben Sie sich entschieden, eben Ihren Vertrag nicht zu verlängern. Die laufende Spielzeit ist Ihre letzte. Wenn Sie sich zum Abschied eine Oper wünschen könnten, welche wäre das?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es ist meistens genau das, woran man arbeitet. Und unsere letzte Arbeit wird eine Uraufführung sein. Und ich hoffe sehr, das ist dann der schönste Wunsch, den wir uns noch erfüllen können.
Dürfen Sie darüber sprechen, was es ist? Oder ist das vorher so, dass man sagt, na, wir warten noch, bis es dann im Juli soweit ist?
Das ist schon angekündigt. Das ist eine Uraufführung von einem japanischen Komponisten, Toshio Hosokawa. Nach Kleist das Erdbeben von Chile. Das Libretto davon wird Marcel Bayer, der Büchner-Preisträger und Kleist-Preisträger, schreiben. Und das wird ein besonderes Projekt, ja.
Das heißt,
das ist eine Uraufführung zu stemmen für ein Haus, ist immer was Besonderes, weil wir kennen die Noten im Moment noch nicht. Das wird gerade geschrieben.
Es entsteht gerade. Das heißt, zum Abschied konnten Sie sich auch etwas wünschen?
Ja, das Leben besteht aus Wünschen und aus der Erfüllung von Wünschen, so oft es geht natürlich, ja.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken auf 7 Jahre Intendanz hier an der Stuttgarter Oper, was war die größte Herausforderung?
Da gab es viele Dinge. Die größte der vergangenen Zeit gerade ist also der Beginn unserer laufenden Saison. Wir hatten ja Hänsel und Gretel im Spielplan und unser Regisseur Kirill Serebrennikov, ein großer russischer Regisseur, der vor 2 Jahren Salome mit Riesenerfolg inszeniert hat.
International gefragt.
Ganz genau, erarbeitet überall in Deutschland, in Berlin, an der Komischen Oper, überall. Er kriegt jetzt auch gerade den Europäischen Theaterpreis, wo er nicht anwesend sein darf, weil er unter Hausarrest steht in Moskau, unter einem Vorwand, er hätte Geld hinterzogen, was wohl nicht stimmt. Ja, also wir sind über den Anwalt in Kontakt mit ihm. Und wir mussten ja mit dieser Produktion, die war geplant. Und dazu hatte er schon im April einen Film dafür gemacht, in Afrika und in Deutschland. Und wir hatten ihn gefragt, ob wir diesen Film verwenden können. Aber das war hochkompliziert. Ein Dialog, eine Kommunikation, wie man es selten hat mit einem Regisseur. Es kann immer vorkommen, dass ein Regisseur mal krank wird, dass ein Regisseur in höherer Gewalt.
Aber diese Bedingungen waren ganz besonders herausfordernd. Ja, genau. Und wie jetzt eben die Stuttgarter Oper mit Hänsel und Gretel für die Freiheit der Kunst kämpft. Wir sind schon mittendrin, wir reden gleich weiter. Der Regisseur, Sie haben es eben schon angesprochen, Kirill Serebrennikov, wurde in St. Petersburg festgenommen. Wegen Untreuevorwurfs sitzt er in Hausarrest. Wie geht es ihm? Was hören Sie von ihm?
Ja, also man kann sich ja vorstellen, wie es einem geht, wenn man eigentlich täglich im Theater arbeitet, in sein Theater geht, das Gogol Center, oder unterwegs ist in der Welt und inszeniert und dann über Monate, das ist ja jetzt schon seit Ende August, in der eigenen Wohnung sitzt, der wohnt in Moskau in einer kleinen Wohnung und darf nicht raus, hat eine Fußfessel, hat kein Handy, hat kein Internet und darf nur 2 Stunden am Tag in seinem Quartier spazieren gehen, aber eben nicht mal zu seinem Theater, was er ja leitet. Und das kann man sich vorstellen, dass es einem da nicht besonders gut geht.
Und die Aussichten auf einen fairen Prozess in Russland sind vermutlich gleich null.
So sieht das aus, weil alles, was bisher gelaufen ist, ist ja nicht fair. Dass man ihn verhaftet hat, dass man ihn am nächsten Tag vor Millionen Fernsehpublikum hinter Gitter vorgeführt hat, damit die Leute, das Publikum die Menschen in Russland denken, man stempelt ihn zum Verbrecher. Ist eine Inszenierung, eine vom Staat gelenkte, und das ist unglaublich. Das hat mit unserem Rechtsverständnis überhaupt nichts zu tun, dass man ohne Verfahren gleich so vorgeführt wird, in einem Schnellverfahren, und dann jetzt auch schon zum zweiten Mal vor ein paar Wochen verlängert zu Hausarrest verdonnert wird.
Ja, und jetzt kämpft die Stuttgarter Oper eben mit Hänsel und Gretel für die Kunst der Freiheit. Wie sieht der Kampf aus?
Für die Freiheit der Kunst.
Ja, die Freiheit der Kunst, so natürlich.
Wir hatten zu Beginn der Spielzeit, war die erste Premiere, und die Proben hätten 6 Wochen gedauert, haben sie dann auch, aber eben ohne Regisseur, weil er nicht frei kommen konnte. Wir wussten das ganz lange nicht, ob es vielleicht dann doch noch die Möglichkeit geben könnte, und mussten uns überlegen, wie wir das
machen. Wie haben Sie überbrückt? Wen haben Sie engagiert?
Es wäre ja ein leichtes zu sagen, wir holen eine andere Produktion von einem anderen Theater, oder wir machen es selber, oder wir machen eine andere aus dem Repertoire ein Stück. Aber all das wäre dem nicht gerecht geworden, nämlich dass Kirill Serebrennikow in Haft sitzt. Das ist ein Zustand, den wir so im Theater noch nie hatten, dass ein Regisseur nicht reisen darf, seiner Arbeit nicht nachgehen kann, aus politischen Gründen. Der Vorwand sind andere, aber das ist ein Berufsverbot. Und das wollten wir nicht einfach verschweigen, sondern wir wollten damit umgehen und dennoch Hänsel und Gretel zeigen, weil das ja auch geplant war. Und er hat dafür schon einen Film inszeniert, da haben wir ihn gefragt, ob wir den benutzen dürfen und das Drumherum quasi fragmentarisch inszenieren. Und das haben wir dann gemacht, und auch ein Rahmenprogramm rundherum, was dann sehr besonders wurde.
Ja, und so wurde Hänsel und Gretel dann auch nach Afrika verlegt. Und auch die Oper ist politisch, Sie haben es gerade schon gesagt. Und der Hamas-Führer hat zu einer neuen Intifada aufgerufen. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Sie haben gleich mit dem Kopf geschüttelt bei dieser Meldung.
Ja, es ist ein Irrsinn, was da gerade passiert, was Trump losgetreten hat mit der Zusage, dass Amerika, die USA jetzt Jerusalem als Hauptstadt anerkennt, als israelische Hauptstadt, wo Jerusalem ganz klar ein Ort ist, ein besonderer, der für alle drei Religionen, für Juden, Christen, Muslims, eine Bedeutung hat. Und was ist schon eine Hauptstadt? Das ist nicht wichtig für das tägliche Leben. Die Bedeutung, alles findet in Tel Aviv statt, in Israel. Und warum man da diese Art der Gewalt schürt, ist mir absolut unverständlich. Und darüber rege ich mich wirklich auf.
Sie sehen es als eine amerikanische Provokation?
Ja, in einem gewissen Sinn. Und es ist wirklich da gießt man Öl ins Feuer und weiß gar nicht, was das alles noch weiter bewirken kann. Und verhält sich ja. Die israelische Regierung empfindet das als Geschenk. So habe ich heute früh gehört, der israelische Staatspräsident gesagt. Und
auch da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Auch Kritik kommt auch von israelischer Seite, nicht nur eben auch von palästinensischer Seite. Aber letztendlich erfüllt Donald Trump damit ein amerikanisches Gesetz, eine Vorlage aus dem Jahr 1995. Haben sich andere amerikanische Präsidenten einfach nicht getraut?
Das kann man so sagen, aber die politischen Umstände waren nicht so, und es war nicht gegeben. Jeder wusste, wenn man das tut, wird sich die Weltlage verändern. Dann eben gießt man Öl ins Feuer, es wird dissonanter, es wird in der Tat gefährlich, nicht nur für die Region, sondern weit darüber hinaus. Deswegen haben sie Abstand davon gehalten. Und mit den 90er Jahren waren die Umstände auch noch anders. Da gab es noch einen Friedensprozess, der ist auch über diese Entscheidung von Trump jetzt noch weiter in die Ferne gerückt als je zuvor.
Wie kam Ihre Entscheidung, Sie sind in Kreuzlingen aufgewachsen, dann in Tel Aviv zu studieren?
Also ich stamme aus einer jüdischen Familie und bin in der Tat am Bodensee in Kreuzlingen auf der Schweizer Seite groß geworden. Und nach dem Abitur hat es mich auch nach Israel gezogen. Das war Anfang der 70er Jahre und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine beiden Geschwister in Israel. Israel war damals noch ein ganz anderes, ein liberaleres Land, gerade von der Regierung aus, würde ich heute sagen. Da gab es auch schon einige Kritik zu Recht. Ich habe dann dort Regie studiert. Das war ursprünglich gar nicht geplant. Ich wollte mal Psychologie und Sozialarbeit studieren und daraus ist dann das Theater geworden, was vielleicht auch mit Psychologie und Sozialarbeit zu tun hat. Nein, das ist jetzt ein Spaß, aber das...
liegt ja auch nah beieinander. Also es hat ja auch damit dennoch zu tun. Es sind ja ganz tiefe Einblicke auch in menschliche Abgründe. Seit 2011 machen Sie diesen Job und haben sich jetzt eben entschieden, im kommenden Jahr Stuttgart zu verlassen. Wir wollen aber erstmal reingehen in die Oper und Sie nehmen uns mit zu dem schönsten Platz dieses Hauses. Wo ist der?
Der schönste Platz für mich ist... Wenn eine Vorstellung läuft, hinter der Bühne beim Inspizienten, da pulsiert das Theaterleben, da führen alle Fäden zusammen.
Was passiert da genau beim Inspizienten?
Ja, der Inspizient ist verantwortlich oder die Inspizientin für den korrekten Ablauf einer Vorstellung. Er gibt die Zeichen für die Auftritte, für den Auftritt des Dirigenten, für die Auftritte der Sänger, für alles, was fährt, für die Versenkungen, für die Prospekte, die runterfahren. Und das muss ganz genau getimt sein. Das geht nach der Musik, nach dem Takt. Und es ist eine hohe Konzentration und eben einfach auch hinter der Bühne zu stehen und zu erleben, wie dann jemand auf die Bühne geht und zu einer Figur wird.
Wie nehmen Sie das Haus dann wahr, wenn gerade keine Proben sind oder keine Aufführung? Gibt es da Orte, die Sie dann ganz besonders lieben?
Also das gibt es fast nicht. Keine Proben und keine Aufführung. Das sind eigentlich immer Proben, weil wir sind ja ein Repertoirehaus und da gibt es 22, 23 Produktionen im Jahr, davon 5 Premieren. Und die müssen geprobt werden. Und deswegen sind oft 4, 5 Produktionen parallel, manchmal auch nur eine Produktion, die gerade geprobt wird. Deswegen gibt's den Moment nicht, wo nichts passiert.
Ja, Sie haben mal gesagt, Stuttgart ist die beste Theaterstadt, die man sich vorstellen kann. Was macht da Stuttgart, das Haus, so besonders?
Ja, ich würde mal sagen, da gibt's 2 Gründe. Das eine ist ein interner. Ich glaube, der Geist dieses Hauses, das geht weit zurück, Jahrzehnte, ist ein besonderer, auch wenn ich das vergleiche mit anderen Häusern in der Welt, wo ich auch gearbeitet habe. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen einfach extrem Anteil an dem, was passiert. Bei den Endproben sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Werkstätten dabei, von der Schneiderei, von der Schlosserei, vom Mahlsaal und es geht dann um das Produkt, was da stattfindet und alle wollen, dass das gut wird. Das spürt man geradezu sehr deutlich, auch vom Orchester, vom Chor, von den Kollektiven. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Stuttgart ein ganz besonderes Publikum hat. Das ist ein sehr treues Publikum und kein Publikum wie in manchen Großstädten unseres Landes, wo dann einfach so Daumen hoch, Daumen runter, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, wo man möglicherweise türschlagend rausgeht. Das ist in Stuttgart nicht so. Im Gegenteil, man geht, wenn man etwas nicht verstanden hat, vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal sogar rein.
Und dennoch steht es nicht gut um die Oper generell. Wo die Bevölkerung auf 20 Jahre gesehen um 3 Jahre altert, ist das Konzertpublikum um 11 Jahre gealtert. Wie verjüngen Sie das Opernpublikum?
Das ist eine gute Frage. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir an die Kunstform Oper, wenn wir an die Musik glauben, dann müssen wir viel dafür tun, dass auch eine nächste und übernächste Generation, die dem zugeführt wird. Und Wir haben in der Oper die junge Oper, die über sehr viel musikpädagogische Arbeit an Jugendliche und Kinder heran oder die heranführt an die Oper, an die Musik. Aber was Sie sagen, also dass das Publikum immer älter wird, gerade in den Konzerten, das beobachte ich mit Sorge und finde es schade, wenn das so bliebe. Deswegen rufe ich alle Jungen auf, kommt zu Konzerten, kommt zu Opern, weil die Opern, die wir erzählen, sind auch nicht so, dass es nur für Alte ist. Im Gegenteil, wir behandeln ja relevante Themen dann aus der Gegenwart.
Hier können wir vielleicht direkt mal einsteigen. Relevantes Thema, Medea, Uraufführung, ist 220 Jahre her. Wie übersetzen Sie das ins Jahr 2017?
Also es gibt ja immer, alles waren mal Uraufführungen, ob Mozart oder Verdi, wo immer man ihn, oder Strauss oder Wagner. Wir spielen diese Stücke weiter und es geht wirklich darum, sie zu durchleuchten, zu interpretieren für unsere Gegenwart. Und gerade jetzt bei Medea, was letzten Sonntag Premiere hatte, hat der Altmeister der Regie, Peter Konvitschny, eine sehr zeitgemäße Form, eine relevante Umsetzung, eine sehr sinnliche Umsetzung für dieses Stück gefunden, für diesen alten Mythos.
Ja, vielleicht können Sie den alten Mythos auch für die SWR1-Hörer, die vielleicht auch die Geschichte der Medea so nicht griffbereit haben, einfach mal kurz erklären.
Also Medea ist eine Ausländerin, könnte man vereinfachend sagen, und sie war verheiratet oder ist verheiratet mit Jason. Jason sucht Asyl bei König Kreon in Korinth. Und damit Kreon das goldene Vlies von Jason erhält, darf er seine Tochter Kreusa heiraten. Das ist quasi ein Deal. Und das tut er auch, verlässt dafür seine Frau Medea, und sie haben aber zwei Kinder, und das lässt Medea mit sich nicht machen und kommt mit Zorn und voller Eifersucht auch und rächt sich an Jason und dieser ganzen Gesellschaft, die sie nicht aufnimmt, die sie ausstößt. Es ist ein sehr zeitgemäßer
Stoff. Ein aktuelles Thema, absolut. Aber wie übersetzen Sie das eben auch ins Jahr 2017, dass jemand, der mit Oper vorher nichts zu tun hatte, sagt, ach Mensch, das könnte aber spannender sein als ein Abend im Kino?
Also erstens mal ist im Kino, findet das auf der Leinwand statt. Bei uns in der Oper ist es immer live. Bei aller Digitalisierung, wir arbeiten noch analog. Der Sänger singt in dem Moment und das Orchester spielt in dem Moment, das ist, und alles ist live. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und durch die Musik, durch das, was komponiert wurde, in dem Fall von Luigi Cherubini, eben, Sie haben vorhin gesagt, über 200 Jahre alt, das kommt einem so nahe. Und es gibt einen Ausdruck über die Oper von Alexander Kluge, einem Künstler und einem Autor, der jetzt auch schon über 80 ist. Die Oper ist das Kraftwerk der Gefühle, und das kann man gerade bei so einer Oper wahrnehmen.
Ja, man sieht es im Sommer schon mal, also da auch, wo die Oper ist, da ist die Tür dann offen. Ich komme dann schon mal vom Karate-Training und viele Menschen sitzen auch draußen. Ich setze mich dann auch schon mal hin und höre einfach nur. Und jetzt wird die Oper saniert und es gibt einen neuen Spielort, der gefunden wurde, die Entscheidung vorübergehend dann das ehemalige Paketpostzentrum. Wie froh sind Sie denn eigentlich, dass Sie die Sanierung nicht mehr mitbekommen?
Also, ich bin gar nicht froh. Ich freue mich, dass die Sanierung beschlossen ist und hoffe, dass das bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann angefangen wird, dass das auch so groß und visionär vorbereitet sein wird, dass es dann auch dementsprechend gut im wahrsten Sinn über die Bühne gehen wird. Aber das ist ein langwieriger Prozess und ich habe versucht, ihn im Vorfeld mit zu begleiten und mit zu inspirieren. Aber es ist ein so langer Vorgang, dass ich glaube, es wichtig ist, dass das jemand von Anfang an begleitet, wenn die Sanierung stattfindet, und nicht dann mittendrin den Dampfer verlässt.
Ja, es wurde viel gerungen dann um einen vorübergehenden Spielort. Jetzt wird es wohl das ehemalige Paketpostamt. Gute Entscheidung?
Ich glaube schon. Ja, das kann ein sehr besonderer Ort werden, wo man neue Formen auch des Theaters, des Musiktheaters erfinden kann. Das ist inspirierend für alle, aber es ist auch eine große Herausforderung natürlich. Und ja, ich hoffe, dass man großzügig bleibt in der weiteren Planung für all das, was dann und wie es saniert werden sollte. Dass man nicht nur die Oper, also das Operngebäude sieht, das unbedingt saniert werden muss, weil es einfach auch die Maschinerie und so weiter, die ist mittlerweile abgängig. Das sind alte Maschinen, Versenkungsmotoren und so weiter und computergesteuerte, uralte Computer. Dass man auch das Umfeld sieht, dass es so der ganze obere Schlossgarten, die Kultur, das Kulturquartier, die B14, dass man mal einen Blick von außen hat und das so gestaltet, weil es ist ein Kleinod oder nicht ein Kleinod, es ist ein Od, etwas ganz Besonderes, Kostbares, was man in Stuttgart hat, so viele Kultureinrichtungen mitten in der Stadt.
Ja, welches Risiko steckt da vielleicht auch drin? Also die Berliner Oper unter den Linden wird heute Abend dann richtig eröffnet. Es gab viel Kritik an der Sanierung. Welches Risiko steckt in Stuttgart drin?
Das Risiko, also erstmal ist es ganz toll, dass es beschlossen ist, dass man sanieren will und muss, dass der Verwaltungsrat das getan hat und das uns für nicht wenig Geld. Und deswegen muss man das auch gut begleiten. Das Risiko, wenn Sie das so fragen, was da drin steckt, ist, dass man vielleicht nicht großzügig genug plant. Das könnte eine Eigenart sein, die einem hier immer wieder begleitet.
Leute, Sie sprechen Stuttgart dann, 21 an damit.
Zum Beispiel, ja. Das, also ich glaube, es sind jetzt wieder neue Parameter entstanden, dadurch, dass Stuttgart 21 sich noch mehr verzögert, nicht nur sehr viel mehr Geld kostet, sondern verzögert, dass man jetzt weiß, dass diese Opernsanierung erst frühestens 2023 anfängt. Das heißt, bis das alles fertig sein wird, ist man Ende der 20er Jahre, 2030 vielleicht sogar. Und das sollte man nochmals zum Anlass nehmen, gesamthaft über die Strukturen und die Räume, Gestaltungsräume in dieser Stadt nachdenken, weil da ist sehr viel Bedarf, dass das sich verändert. Die B14, die Autos, öffentlicher Verkehr, das muss sich wirklich nochmal sehr verändern.
Ja, da sprechen Sie dann eine Gruppe an, der Sie sich angeschlossen haben, der Gruppe Stuttgart Aufbruch. Aber das ist ein komplett neues Konzept. Da gibt es natürlich dann auch viele Gegner. Jetzt sagen andere Menschen, ach ja, Jossi Wieler, nach mir die Sintflut. So werden Sie es vermutlich nicht sehen, oder?
Ja, sonst hätte ich das nicht versucht mit zu initiieren, diesen Aufbruch Stuttgart. Weil mir liegt sehr viel an dieser Stadt. Sie hat mich auch geprägt. Ich eben seit 94 inszeniere ich Oper hier im Haus. Ich war schon in den 80er Jahren am Schauspiel. Die Stadt bedeutet mir viel und ich sagte es ja, es ist eine großartige Theaterstadt, großartige Kulturstadt. Und da hoffe ich, dass man da etwas dafür tut, dass das in großen Dimensionen auch gedacht werden kann.
Sie haben auch vielfach Regie geführt an den unterschiedlichsten Häusern. Und was sind so die ersten Gedanken, die Sie sich machen, wenn es ans Regieführen geht?
Dann lese ich zusammen mit meinem Kollegen Sergio Morabito, der Dramaturg ist von Haus aus. Wir führen gemeinsam Regie, wir lesen das Stück, das Libretto, wir hören die Musik zusammen mit dem Bühnenbildner, der Bühnenbildnerin und tauschen uns aus und reden, kommen in einen Dialog und fragen, viele Fragen, die einem entgegenkommen. Und wenn man, meistens hat man nicht, sind nicht die naheliegendsten Antworten die richtigsten, sondern man versucht, einen Weg für eine szenische Versinnlichung zu finden.
Im kommenden Jahr wird Ihre Zusammenarbeit 25 Jahre alt. Das kommt relativ selten vor, dass jemand so lange gemeinsam arbeitet. Da kommt einem gleich dieses Bild eines alten Ehepaars in den Kopf. Worüber wird bei Ihnen häufig gestritten?
Man könnte sagen, es ist fast wie ein altes Ehepaar. Wir streiten uns auch immer wieder oder sind anderer Meinung. Aber die Ergebnisse, wie wir miteinander, die entstehen, die künstlerischen, die sprechen für sich. Und so, jeder lebt auch sein Leben. Es ist wirklich die Arbeit, die uns zusammenführt. Ich muss dazu auch sagen, es ist eher ungewohnt, dass man gemeinsam Regie führt. Das Theater lebt ja noch von Hierarchien. Es gibt einen Regisseur, es gibt in der Oper auch den Dirigenten. Dass man zu zweit Regie führt, ist unüblich. Es hat vielleicht auch damit was zu tun, dass ich glaube, wir durchdringen so die Inhalte mehr. Wir können auf mehr reagieren. Es hat mit der Haltung zu tun, wie wichtig mir ist, im Dialog zu arbeiten, auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen man arbeitet, auch mit allen Mitarbeitern, mit den Kolleginnen und Kollegen.
Ja, Sie wurden vielfach ausgezeichnet für Ihre Arbeit als Regisseur des Jahres, Aufführung des Jahres. Sie haben den Wiener Nestroy-Preis bekommen, den Kulturpreis Baden-Württemberg. Aber ging auch schon mal so eine Inszenierung richtig daneben, wo Sie gesagt haben, das war nichts?
Oh ja, das gehört dazu.
Welche war das?
Mal im Hamburger Schauspielhaus oder mal in Basel ist eine Aufführung gar nicht rausgekommen. Da hatten wir geprobt und mussten das Konzept nochmal ändern. Man hat schon alles erlebt, auch dass man vernichtet wurde von der Kritik, auch bei Aufführungen, die vielleicht gar nicht so schlecht waren. Das ist part of the game.
Woran lag das, wo Sie gerade das angesprochen haben, welche Situation kam da zustande, dass es gar nicht aufgeführt wurde?
Das lag daran, dass wir da zwei, war ein Schauspiel, ein Theater, dass da zwei Protagonisten zusammenkamen, die aus sehr unterschiedlichen Theatertraditionen kamen. Wir dachten damals, das wird ganz toll und da wird es positiv funken. Und das Gegenteil war der Fall. Daraufhin hat man während der Arbeit dann nochmal das Konzept und sogar das Bühnenbild verändert, nochmals neu gedacht. Und nach einer weiteren Woche hat man gemerkt, man kommt nicht weiter. Und sowas bleibt an einem haften. Heute habe ich eine ironische Distanz dazu, aber es war eine wichtige Erfahrung.
Ab 2018, Mitte des Jahres, sind Sie dann nicht mehr in Stuttgart. Wie haben Sie Ihren Mitarbeitern gesagt, dass Sie den Vertrag nicht verlängern? Das ist ja schon eine ganze Weile her, 2015 fiel die Entscheidung. Das
ist schon vor 2,5 Jahren passiert, weil die Oper hat ja lange Vorläufe und da muss man auch verantwortlich mit umgehen, dass die Nächsten, die da kommen werden, sich auch um einen Spielplan kümmern können, um die Mitarbeiter. Wie habe ich das gesagt? Ich hatte den nahen Mitarbeitern das den allen direkt gesagt und dann, bevor das irgendjemand wusste, in der Öffentlichkeit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das schriftlich mitgeteilt.
Worauf freuen Sie sich jetzt, wenn Sie in den August 2018 gucken? Wie wird der aussehen? Was steht da schon im Kalender drin?
Da steht gar nichts drin. Das ist wirklich so. Erstmal umziehen, das ist ein längerer Akt vermutlich.
Wo geht es hin?
Nach Berlin. So ist es im Moment geplant. Oder wieder nach Berlin. Muss ich schauen. Es geht mir wirklich dass ich wieder mehr Freiräume habe. Das ist für die schöpferische Arbeit, wenn man als Künstler ist das wichtig. Ich finde, ich habe viele Freiräume als Intendant. Dennoch sind es zwei Berufe, der Regisseur und der Intendant. Die sind sich nicht immer nur gut Freund, weil man als Intendant oft auch Dinge tun muss, die den künstlerischen Entwicklungen möglicherweise widersprechen. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich werde irgendwann mal diesen Job, den ich sehr liebe als Intendant, wieder abgeben wollen, mein Erstberuf ist der des Regisseurs.
Es wird mit Sicherheit viele Angebote gegeben haben. Wo haben Sie dann doch einen Ticken länger überlegt, bevor Sie es weggeschmissen haben?
Ich habe fast noch nirgendwo zugesagt. Ich habe wirklich die Freiräume gelassen. Ich wollte mich nicht gleich schon wieder. Ich höre nicht auf in Stuttgart, weil was anderes lockt, sondern ich höre auf, um wieder andere Gestaltungsfreiräume zu haben, auch wieder mehr zu reisen, weil die Intendanz, das ist doch viel Arbeit. Man ist einfach von morgens bis abends im Theater und ich bin da gerne, das muss ich nach wie vor sagen, es wird mir schwerfallen, wenn diese Taktung wegfällt. Aber davor war das ja auch so und ich werde mich wieder neu dran gewöhnen. Und ich glaube, es wird eine künstlerische Entwicklung nochmal sicher verändern und einfach offen bleiben und neue, andere Wege gehen.
Ja, Sie wurden mal beschrieben als skrupulös, jedes Wort abwägend. Was bedeutet Ihnen die Sprache?
Ja, das ist interessant. Die Sprache, ich war ja Schauspielregisseur und bin es immer noch und hänge sehr an der Sprache, an der Gestaltung von Sprache. Andererseits bin ich, wenn ich inszeniere, ich kann mir keine Texte merken. Ich kann nichts auswendig lernen. Also da gibt's einen Widerstreit in mir selber. Ich, so wie andere Regisseure ganze Gedichte zitieren können oder Texte aus Dramen oder Opern, das kann ich nicht. Dennoch weiß ich sehr genau, was gesagt wird. Es geht mir um das Wort, um die Sprache, um die Gestaltung dessen, aber es geht mir natürlich auch um die Emotionen dahinter, gerade beim Inszenieren. Mir sind wie immer das Nonverbale, das Nicht-Ausgesprochene, ist mir mindestens so wichtig wie das Ausgesprochene auf der Bühne. Deswegen sind mir Figuren auf der Bühne, die keinen Text haben, genauso wichtig wie die Text haben.
Also der Opern-, Schauspiel- und Theaterwelt werden Sie erhalten bleiben. Ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Jossi Wieler.
Und ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Eins gehört.